Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Theresa, die ihr Kind im Wiener Geburtshaus zur Welt gebracht hat, mit der Unterstützung ihres Partners und ihrer Schwiegermutter, die selber Mutter von 8 Kindern ist und mittlerweile als Doula arbeitet. Und bevor wir loslegen, möchte ich nochmal kurz meinen kostenlosen Schmerzmanagement-Guide erwähnen, den ich zusammen mit der Hebamme Andrea Surek erstellt habe. Und falls du versucht hast, den in den letzten Wochen schon mal runterzuladen und es nicht geklappt hat, bitte ich um Entschuldigung und versuche es bitte nochmal. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten mit meinem E-Mail-Programm. Und jetzt klappt es aber alles ganz wunderbar und du kannst dir diesen kostenlosen Guide runterladen, in dem es ein paar Tricks gibt zur nicht-medikamentösen Schmerzlinderung unter der Geburt. Und jetzt geht es los mit Theresas Geburtsgeschichte. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du uns heute von der Geburt von deinem Kind erzählst.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Gerne. Also, mein Name ist Theresa. Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Niederösterreich. Vor 2 Jahren bin ich Mutter geworden und bin mit dem Vater meines Kindes verheiratet und mein Mann hat noch 2 weitere Kinder, also die älteren Geschwister meines Kindes, in die Beziehung gebracht. Genau.
Okay, also eine Patchwork-Familie.
Genau.
Ja, bevor wir mit deiner Schwangerschaft und Geburt anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Also während meiner Schwangerschaft wusste ich darüber nicht viel, lediglich, dass ich in 3 Stunden geboren wurde, meine ältere Schwester, umgekehrt. Ich wurde innerhalb von 2 Stunden geboren und meine ältere Schwester innerhalb von 3 Stunden. Und das war es aber auch. Dann einige Monate, nachdem ich geboren hatte, hat meine Mutter für mich ihren Geburtsbericht angefordert, rein aus Interesse. Allerdings war da aufgrund mangelnder Dokumentation damals nicht viel herauszulesen. Wäre interessant gewesen, aber dadurch konnte ich ein bisschen mit meiner Mutter offener drüber reden und ich weiß, dass sie ihre Geburt als schön empfunden hat, als sehr schnell, vielleicht wäre sie ein bisschen langsamer, angenehmer gewesen, aber ich würde sagen, es war eine sehr klassische Geburt in einem Wiener Krankenhaus vor 30 Jahren, relativ interventionsfrei, aber doch eher klassisch. Genau, das weiß ich drüber.
Okay, dann bin ich gleich schon gespannt zu hören, ob deine Geburt auch schnell war, wenn es bei deiner Mutter so war. Die Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Oh, die war absolut nicht geplant und eine sehr große Überraschung nach nicht mal 3 Monaten Beziehung mit meinem jetzigen Mann. Also wirklich sehr überraschend und es war ganz witzig. Meine Frauenärztin ordiniert in einer Kinderwunschklinik und als sie uns die Schwangerschaft bestätigt hat, war sie natürlich überglücklich, ist uns freudestrahlend entgegengekommen und hat uns dieses Ergebnis mitgeteilt und mein Mann und ich, wir haben jegliche gesunde Gesichtsfarbe verloren, aber sie hat das zu ihrer Verteidigung gleich gemerkt und war sehr behutsam mit uns. Das war in der 6. Schwangerschaftswoche und ich hatte davor schon in der Woche davor einen Schwangerschaftstest zu Hause gemacht, der auch mit Abendurin innerhalb von 2 Sekunden super positiv war. Also es war mir schon ganz klar, tatsächlich Anzeichen für die Schwangerschaft gab es in dem Sinn nicht. Ich hatte zu der Zeit noch keinen verlässlich regelmäßigen Zyklus, der mir da irgendwie Hinweise gegeben hätte. Ich hatte aber ein ziemlich starkes Bauchgefühl und ja, es wurde nur bestätigt durch den Test. Genau. Und ich habe dann auch tatsächlich erst in der 12. Schwangerschaftswoche den damals noch Mutter-Kind-Pass bekommen von meiner Frauenärztin. Ich sage auch, das war so circa der Zeitpunkt, wo ich bereit war, es erstens mal offiziell anzunehmen und auch gefestigt war in der Entscheidung, dieses Kind zu bekommen. Genau. Also dahin war es ein Kenner, aber es war ein Weg.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, die Beziehung war noch recht jung und dann gibt es ja auch noch zwei Geschwisterkinder in dieser Beziehung. Also wie alt waren die Kinder von deinem Mann aus der vorigen Beziehung zu dem Zeitpunkt?
Da muss ich ganz kurz überlegen. Sie sind jetzt bald gleich 10 und 5, also 8 und 3 waren sie damals.
Okay, auch noch recht jung, also das kleine
Ja,
von den
auch.
drei. Ja.
Genau.
Wie ging es euch beiden damit, dass in dieser Beziehung dann so schnell eine Schwangerschaft da war?
Wie ging es uns damit? Ich glaube, da muss man uns ein bisschen trennen. Ich war definitiv überfordert. Ich war nicht an dem Punkt in meinem Leben, blöd gesagt, wo mir das reingepasst hätte. Es war einfach sehr überraschend. Mein Mann konnte damit viel besser umgehen. Der kann die Dinge immer ganz gut so nehmen, wie sie kommen. Und genauso hat er das auch mit der Schwangerschaft geschafft. Aber was schön war, wir konnten wirklich von Anfang an zusammen diesen Weg beschreiten und auch zusammen uns da irgendwie eingrooven, sage ich mal. Genau.
Okay, und dann war ja bestimmt viel organisatorisch zu tun. Ich vermute, ihr habt nach 3 Monaten noch nicht zusammen gewohnt. Das heißt, ihr seid dann in der Schwangerschaft zusammengezogen?
Genau. Wir sind tatsächlich erst 3 Monate vor tatsächlicher Geburt zusammengezogen. Ja, erstens mal das. Man zieht das erste Mal zusammen, dann gleich schon ein Kind, dann gleich schon 3 Kinder. Also es war ein sehr schnelles Jahr.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ist die Situation mit deinem Mann und seiner Ex-Partnerin, also der Mutter von den Kindern? Ist es die gleiche Mutter für beide Kinder?
Nein.
Ah, auch noch 2 verschiedene Mütter. Okay. Also wie ist da? Gibt es da Aufteilungen 50-50 oder sind die Kinder öfter bei euch oder bei den Müttern?
Genau, also öfter bei den Müttern. Sie sind wochenends bei uns und noch einen extra Tag in der Woche. Genau, ich möchte da nicht zu genau drauf eingehen, aber das Verhältnis ist gut und es ist ein schönes, funktionierendes Patchwork-Verhältnis.
Okay, ja, darauf wollte ich hinaus einfach wissen, wie quasi organisatorisch das dann auch ist, wenn ihr zusammengezogen seid. Natürlich auch das Platz ist für die Kinder, die schon da sind und dann auch den Platz schaffen für das neue Kind.
Genau, da muss ich auch dazu sagen, da ist ganz, ganz, ganz viel den Kindern zu verdanken, weil die einfach ein Wahnsinn sind. Die haben ihr neues Geschwisterchen ab dem Zeitpunkt, als sie einen Babybauch gesehen haben bei mir, so ins Herz geschlossen und waren einfach offen und haben dieses neue Kind aufgenommen in ihrem Kreis. Und das war sehr schön.
Ja, ich glaube, Kinder sind da oft viel offener als wir Eltern vielleicht oder wir Erwachsenen, die dann denken, oh Gott, kompliziert hier mit verschiedenen Müttern und organisatorisch pipapo. Aber die Kinder, die freuen sich einfach, dass da ein neues Kind kommt.
Genau, so ist es.
Ja. Wie ging es dir körperlich auch gerade im ersten Trimester?
Ja, das erste Trimester war geprägt von unglaublicher Müdigkeit. Ich war so müde, ich habe ständig geschlafen. Das war wirklich wild, wie müde ein Mensch sein kann. Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen genossen. Ich hatte mein Leben lang Schlafstörungen und konnte nie gut einschlafen oder durchschlafen. Ja, im ersten Trimester habe ich geschlafen wie, wie ein Baby. Das war eigentlich sehr schön. Und was nicht so schön war, war die Übelkeit. Das war wirklich ein ständiger Begleiter. Ich hatte einen extremen Ekel vor bestimmten Gerüchen. Mir ist gerade Zigarettenrauch und Biomüll ist mir ganz, ganz stark hängen geblieben. Das verkrafte ich beides heute noch schwer.
Sind ja auch beides Gerüche, die jetzt nicht unbedingt angenehm sind.
Nein, nein, ist richtig. Genau. Kopfschmerzen hatte ich tatsächlich die gesamte Schwangerschaft über. Entschuldigung. Auf Anraten meiner Hebamme habe ich dann auch tatsächlich so in der Hälfte der Schwangerschaft wieder angefangen, koffeinhaltigen Kaffee zu trinken. Ich hatte nämlich auch recht niedrigen Blutdruck und einen schwachen Kreislauf. Gegen Ende der Schwangerschaft wurde es dann tatsächlich ein hoher Blutdruck. Was ich auch noch in Erinnerung habe, oder ganz extrem in Erinnerung habe, waren die Mutterbänder, also die Dehnung der Mutterbänder. Das konnte ich anfangs auch überhaupt nicht einordnen, aber hat sich dann zum Glück gelegt, so mit dem zweiten Trimester eigentlich. Und ja, körperlich war eben das erste Trimester und das letzte Trimester so das Anstrengende. Vielleicht, um auf das einzugehen, mental war die gesamte Schwangerschaft doch eine Herausforderung. An dem Punkt möchte ich auch nicht zu genau ins Detail gehen. Allerdings bin ich ab der 22. Schwangerschaftswoche dann aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens in den vorzeitigen Mutterschutz gegangen. Und das war ein großer Wendepunkt für mich. Da konnte ich dann auch wirklich mal in meiner Schwangerschaft ankommen und auch so in diese neue Rolle schlüpfen. Und das war wichtig und da konnte ich mir auch ein ganz gutes Netz schaffen. Da gehe ich vielleicht an anderer Stelle heute nochmal genauer drauf ein, warum das so wichtig war für mich. Genau.
Ja, du hast gerade schon deine Hebamme erwähnt. Hast du die Hebamme direkt zu Beginn der Schwangerschaft kontaktiert oder was war auch dein Gedankengang zum Thema Geburt generell?
Ja, ganz spannend, weil ich gerade schon angesprochen habe, dass ich relativ lange, in Anführungszeichen, gebraucht habe, um anzukommen in der Schwangerschaft und das auch fassen zu können. Aber noch bevor ich mich überhaupt aktiv entschieden hatte, wie ich mit der Schwangerschaft umgehen möchte, beziehungsweise bevor ich es überhaupt annehmen konnte, habe ich mich bereits in der 8. Schwangerschaftswoche im Geburtshaus Wien angemeldet, weil für mich war klar, wenn ich ein Kind bekomme, dann außerklinisch. Eine Hausgeburt war zu dem Zeitpunkt noch ausgeschlossen, weil ich eben erst 3 Monate vor tatsächlicher Geburt zu meinem Mann gezogen bin und ich brauche oder lange Zeit brauche, um wo anzukommen. Heute tatsächlich wäre eine Hausgeburt meine erste Wahl sofort. Genau. Und das Geburtshaus war tatsächlich die perfekte Alternative. Meine Schwester hat vor 13 Jahren schon ihre zweite Tochter dort geboren. Und ja, diese schöne Erfahrung habe ich einfach abgespeichert gehabt. Und genau, mein Mann war tatsächlich für alles offen, kurz zu ihm oder zu seiner Person. Er selbst und einer seiner Brüder ist als Hausgeburt auf die Welt gekommen. Er ist einer von 8 Geschwistern. Seine Mutter ist unter anderem Doula und Geburt ist sehr offenes und ich würde fast sagen stetiges Gesprächsthema in dieser Familie. Und seine Aussage war, nervös bin ich eh überall, also der wäre überall mit mir hingegangen. Genau, so ist es das Geburtshaus geworden.
Ja, und wenn es zu persönlich ist, brauchst du es nicht beantworten, aber die beiden anderen Kinder von deinem Mann, wo sind die geboren?
Im Krankenhaus.
Okay, also er hatte noch keine außerklinische Geburtserfahrung gemacht.
Nein, außer seine eigene und die von seinem Bruder, wo er auch tatsächlich während der Geburt damals nach Hause gekommen ist.
Ja, okay. Das heißt, du hattest deine Schwiegermama Doula.
Genau.
Hast du mit der viel Kontakt gehabt in der Schwangerschaft?
Ja, das würde ich mit Ja beantworten. Ich würde fast sagen, sie hat mich auch so ein bisschen aufgefangen. Indem sie hat auch sie und auch eine ihrer Töchter haben das natürlich schon gespürt, dass ich schwanger war, bevor ich das überhaupt wusste, solche Sachen. Und es war auch von Anfang an das Angebot ihrerseits da, mich als Doula zu begleiten. Genau.
Okay. Das heißt, du hattest die Hebammenbetreuung vom Geburtshaus. Hattest du da eine feste Hebamme oder hast du mehrere kennengelernt?
Genau. Jetzt, derzeit ist es ja anders. Jetzt kann man sich quasi eine Hebamme aussuchen. Zu meiner Zeit, also vor 2 Jahren, gab es die 3 Hebammen im Geburtshaus und man hat quasi die Diensthabende bekommen. Aber man hat im Laufe aller Vorgespräche und Untersuchungen, wenn man welche hatte, jede Hebamme gut kennengelernt. Genau, und man hat, also ich würde sagen, wir hatten schon so eine Wunschhebamme, aber es wären tatsächlich auch alle drei für uns total in Ordnung gewesen. Genau.
Ja, und hat es dann geklappt mit der Wunschhebamme?
Nein, und es war genau perfekt so, wie es war. Es hätte nicht besser sein können. Es wurde nicht die Wunschhebamme oder die erste Wahl, sage ich mal. Es wurde die zweite Wahl und sie wäre jetzt meine erste Wahl.
So kommt es manchmal. In der Schwangerschaft, wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht?
Ja, haben wir gemacht. Den haben wir auch im Geburtshaus selber gemacht. Den fanden wir beide ziemlich, oder hat uns beiden sehr gut gefallen. Einerseits, weil wir die Hebamme besser kennenlernen konnten. Das war schön, weil es hat jeden Abend hat eine andere Hebamme gestaltet. Und es war eine tolle Mischung aus Theorie und Praxis, würde ich sagen. Was mir besonders gefallen hat, es gab viele PartnerInnenübungen, also wo man wirklich zusammengearbeitet hat als Paar. Das fand ich sehr schön. Und ich habe mich so ein bisschen einleben können. Ich habe einfach das mich ans Geburtshaus gewöhnen können, an die Umgebung. Das war auch sehr schön. Genau. Und sonst vorbereitet, würde ich sagen, körperlich gar nicht so viel oder eher wenig. Außer durch das, was der Körper ohnehin von selbst macht. Und das ist ziemlich viel. Ich habe allerdings so ungesund gegessen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich habe mich so wenig bewegt wie noch nie. Im letzten Trimester habe ich mir dann einen Schwangerschaftsgymnastikkurs angetan bei meiner Nachbetreuungshebamme. Den fand ich furchtbar. Ich habe mich aber zu Hause weiterhin gedehnt, wie ich das auch davor gern gemacht habe. Und ich habe sehr viel getanzt in der Schwangerschaft. Das war so meine Bewegung. Genau. Und wo es dann gegen Ende ging, weiß ich, habe ich regelmäßig Heublumendampfbäder gemacht. Darmmassage war nicht so meins. Ich habe viel Himbeerblättertee getrunken. Den habe ich dann gegen Ende wieder weggelassen wegen meines Blutdrucks. Genau. Das waren so meine Gadgets.
Du hast im Vorfeld schon gesagt, dass du den Podcast viel hörst. Hast du den schon in der Schwangerschaft gehört oder hast du ihn erst danach entdeckt?
Ja, ganz lustig. Ich fange vielleicht so an. Mental habe ich viel gearbeitet in dieser Schwangerschaft, allerdings weniger gezielt auf die Geburt hin. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt meiner Schwangerschaft Sorgen oder Ängste bezüglich der Geburt. Nie. Ich habe kein Buch gelesen, keinen Podcast gehört, keine einzige Geburtsgeschichte konsumiert. Einen ganz kurzen Blick habe ich mal in die Hebammensprechstunde von Ingeborg Stadelmann gewagt, habe das sofort sein lassen, weil ich gemerkt habe, wenn ich damit beginne, dann entwickle ich Sorgen. Also das war ganz interessant. Eigentlich aber direkt nach meiner Geburt habe ich alles gelesen und angehört, was es auf dieser Welt zu dem Thema gibt. Also ich habe es danach geholt. Genau.
Spannend. Und ich verstehe es total, diesen Raum einfach zu schützen und zu sagen, ich habe hier gerade keine Ängste, keine Sorgen und ich will hier gar kein fremdes Bild irgendwie reinlassen. Würde mich dann gleich, wenn wir zu deiner Geburt gekommen sind, interessieren, ob du glaubst, dass es gut war oder ob du vielleicht ein paar Tools auch hättest brauchen können, die du halt nicht gelernt hast, weil du deinen Raum so geschützt hast. Du hast den Blutdruck jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Am Anfang war er sehr niedrig und dann auf einmal war er sehr hoch. Magst du dazu ein paar Dinge sagen?
Ja, grundsätzlich habe ich immer niedrigen Blutdruck. Mein Kreislauf ist nie der stärkste gewesen. Sagen wir so, ist immer so ein bisschen mein körperliches Thema. Hat mich also nicht sonderlich überrascht in der Schwangerschaft. Eben mit Kaffee trinken und meinem Zuckerkonsum hat es ganz gut funktioniert, da halbwegs stabil zu sein. Gegen Ende hin, ich würde ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich möchte das sehr vor dem Hoch streichen. Mein Blutdruck war einfach hoch, beziehungsweise war er erstaunlich hoch im Gegensatz zu davor. Das ist es eher gewesen. Meine Frauenärztin hat sich da keine größere Sorgen gemacht, im Geburtshaus die Hebammen auch nicht. Sie haben eben gesagt, ich soll jetzt den Himbeerblättertee wieder sein lassen und einfach schauen, dass ich mich viel ausruhe.
Okay, also es war nirgends, stand im Raum, dass die Geburt im Geburtshaus nicht stattfinden könnte wegen des...
Nicht deshalb, nein, genau, nicht deshalb.
Okay, aber es gab andere Dinge, die da vielleicht noch im Wege standen?
Genau, so ist es. Die lagen, ganz blöd gesagt, nicht an mir, sondern dann an meinem Baby, da komme ich vielleicht noch dazu.
Okay. Dann, ja, wie ging es dir in den letzten Wochen, Tagen vor der Geburt? Vielleicht kommen wir dann gleich dazu, was da noch mit deinem Baby war.
Genau. Ja, die letzten Wochen bzw. Tage, es waren sehr lange Tage, sehr lange letzte Tage. Mein Kind kam an ET plus 12 zur Welt. Und
also 41 plus 5?
Genau.
Also genau. In der 42. Schwangerschaftswoche?
Genau, ja. Und
das ist ja auch, ET plus 12 ist der letzte Tag, an dem die Hebammen im Geburtshaus die außerklinische Geburt durchführen dürfen. Danach hätten sie noch 2 Tage Zeit, eine Hausgeburt durchzuführen und danach wird es ans Krankenhaus übergeben.
Genau so ist es. Und ich glaube ja, dass ich mein Kind sicher noch länger gewartet hätte, hätte ich es gelassen. Und dadurch, dass man aber eher, also nur bis plus 12 im Geburtshaus gebären darf, habe ich natürlich alles ausprobiert. Geburtsanregende Akupunktur, Bauchmassage mit bestimmten Ölen, Brustwarzenstimulation, literweise anregende Tees, also wirklich alles probiert. 3 Tage vor der tatsächlichen Geburt hatte ich dann auch noch eine Alkohollösung im Geburtshaus. Dabei habe ich tatsächlich meine erste Wehe gespürt. Einen Tag, also am Vormittag, vorm Tag der Geburt, habe ich mir auch noch einen Einlauf gemacht. Nichts hat geholfen. Wir hatten dann bereits einen Termin für die manuelle Fruchtblasenöffnung. Allerdings wollte ich am Abend davor noch den Rizinus-Cocktail trinken. Und der hat das Warten dann tatsächlich beendet. Ich gehe da gleich weiter. Ich habe den
Darf ich ganz kurz noch einhaken? Weil ich finde es immer so spannend bei diesen Geschichten mit der ET-Überschreitung. Und ich mache hier Anführungszeichen, die man nicht sehen kann, wenn man den Podcast nur hört. Wenn wir nochmal zum Beginn der Schwangerschaft zurückkommen, weil die Schwangerschaft ja jetzt auch ungeplant war und eine Überraschung. Bist du dir sicher, dass dieser ET, der bei dir im Mutter-Kind-Pass steht, dass der akkurat war? Oder gab es da auch noch einen Spielraum, wo du vielleicht gedacht hast, vielleicht stimmt der gar nicht, vielleicht ist mein wirklicher ET erst in ein paar Tagen?
Nein, ich bin mir auf keinen Fall sicher. Ich bin mir sicher, dass dieser Geburtstermin auch nicht gestimmt hat. Erstens mal war mein Zyklus nicht regelmäßig zu der Zeit. Dann war es so, dass der ET auch von meiner Frauenärztin bei einer Ultraschallkontrolle nach vorne verlegt worden ist. Also der ET wäre eigentlich später gewesen. Also all solche Dinge. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass mein Baby einfach noch gewartet hätte. Es ist jetzt noch so, mein Kind ist gemütlich. Mein Kind ist super gemütlich und hätte sich noch Zeit gelassen.
Ja, ich meine, diese Ultraschall-Terminbestimmung kann halt auch bis zu 6 Tage variieren. Ja, die ist auch nicht spot on genau. Deshalb bin ich immer dafür, dass Frauen schon, bevor sie schwanger werden, wirklich ihren Zyklus kennenlernen und wissen, wann sie ihren Eisprung haben, damit man all diese Diskussionen sich dann später sparen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass es für dich die letzten Tage dann auch sehr stressig war, dass du wusstest, okay, da ist jetzt hier so ein Enddatum, zu dem das Kind kommen muss und sonst kann die Geburt da nicht stattfinden, wo sie stattfinden soll.
Ja, definitiv. Also so die letzten 2 Wochen waren schon intensiv. Einerseits, weil eine Vorfreude natürlich da war und man gerne endlich sein Baby in den Armen halten möchte. Noch dazu hat eine Bekannte von mir, wir waren gleichzeitig schwanger mit 2 Wochen Unterschied im ET, sie war 2 Wochen nach mir mit Tee und hat einfach 2 Wochen vor mir ihr Kind bekommen. Und das war so, warum? Genau, aber es hat sich gelöst. Mein Kind hat es gespürt,
ja,
dass es doch noch rechtzeitig kommt.
Okay, du hast dann diesen Rizinusöl-Cocktail genommen. Du verziehst schon das Gesicht, wenn ich das nur sage. Nicht besonders angenehm. Was ist passiert?
Ja, um circa 9 Uhr, also kurz vorm Zu-Bett-Gehen, habe ich dieses absolut widerliche Gesöff, um das nochmal hervorzuheben, getrunken. Und um 23 Uhr musste ich mich schon das erste Mal übergeben. Ab Mitternacht haben dann auch die Wehen begonnen, regelmäßig sogar schon alle 9 Minuten. Und ab Mitternacht oder ab Wehenbeginn musste ich mich auch tatsächlich mindestens einmal die Stunde übergeben. Da schreie ich auch dem Rizinus-Cocktail zu. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt in den Wehenpausen auch wirklich immer noch gut dösen, mich super gut erholen. Und mein Mann hat nichts mitbekommen, der hat neben mir weitergeschlafen, bis ich ihn gegen 6 Uhr morgens dann aufgeweckt habe und auch informiert habe. Und ab 7 Uhr wurden die Wehen dann deutlich stärker. Und genau, deutlich stärker, allerdings immer noch nur so alle 7 Minuten. Und um kurz vor 9 kam dann meine Schwiegermutter in der Rolle als Doula. Und da ist die Geburtsarbeit dann wirklich deutlich vorangegangen. Es kam plötzlich, nämlich wirklich von 7 Minuten ganz plötzlich alle 2 bis 3 Minuten regelmäßige Wehen. Ich habe schon lautstark veratmet und man hat schon gesehen, es ist jetzt körperliche Arbeit. Genau. Und losgefahren. Genau, wir sind dann losgefahren ins Geburtshaus, relativ zeitnah mit dem Eintreffen meiner Schwiegermutter. Und wir fahren eine halbe Stunde bis 35 Minuten hin und waren dann 20 vor 10 im Geburtshaus. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann wirklich schon unzählige Male übergeben. Also ich bin nur noch mit einer Rolle Plastiksackerl im Arm gelaufen. Und im Geburtshaus hat es dann begonnen, dass ich mich zusätzlich zu jeder Wehe quasi am Höhepunkt der Wehe übergeben habe. Und das nehme ich jetzt so vorweg, das war wirklich das Einzige, was sehr störend und vor allem wahnsinnig anstrengend und unangenehm war an meiner Geburt, dieses ständige Übergeben.
Ja, und ich kann mir vorstellen, zu dem Zeitpunkt war dein Magen ja wahrscheinlich auch schon leer. Das heißt, es war eigentlich nur noch die Magensäure wahrscheinlich, die da hochkam, was ja immer das Unangenehmste ist, wenn man sich so stark übergeben muss. Okay, wie ging es dann weiter?
Wir sind angekommen im Geburtshaus. Für mich läuft das alles so ein bisschen wie ein Film nur noch ab. Wir sind aber angekommen. Ich habe mich erstmal übergeben. Und ich nehme es jetzt so vorweg, 4 Stunden nach Eintreffen im Geburtshaus ist auch schon mein Kind geboren. Ich war lange in der Badewanne, aber gegen Ende hin wurde dann auch schon mein Kreislauf recht schwach und auch die literweise Cola, die sie mir alle eingeflößt haben, hatten keinen Effekt mehr. Also bin ich dann rausgestiegen aus der Badewanne und habe noch 2, damals schon dann Presswehen. Ich erkläre es, oder ich komme dann genauer dorthin, aber habe dann 2 starke Presswehen in der tiefen Hocke veratmet, bevor ich dann in den Hirtenstand gewechselt bin und so mein Kind dann auch geboren habe. Und genau dieser Pressdrang, beziehungsweise auch dieser Drang oder dieser Druck nach unten, hat circa 1,5 Stunden vor der Geburt, also vor tatsächlich dem Rauskommen meines Kindes, begonnen. Das Köpfchen ging nämlich ständig rauf und wieder runter mit jeder Presswehe oder immer, wenn ich aufgehört habe, mitzupressen, ging das Köpfchen wieder rauf. Und das fand ich total schön, weil ich das erstens mal richtig gespürt habe und ich das auch als so sanft wie nur möglich empfunden habe. Ja, so würde ich es beschreiben. Und ich hatte dann erst in der tiefen Hocke wirklich Schmerzen, wie soll ich das erklären, wirklich Schmerzen in meiner Vagina und an meiner Vulva. Davor waren das nur, und ich zeige jetzt auch Anführungszeichen, nur Wehen. Also kein Schmerz, den ich direkt zuordnen konnte, also schon so im Unterleib, im Rücken, in den Oberschenkeln, aber ich konnte in keiner Körperstelle direkt zuordnen. Und das war dann wirklich erst so ab der tiefen Hocke und da, wo es dann auch recht schnell ging. Und genau, vielleicht da kurz ein Einwurf. Ich hab vor circa 10 Jahren meine Diagnose Adenomyose bekommen und PCO. Vom PCO her würde ich auch jetzt so meine Zyklusschwankungen ein bisschen einordnen. Aber vor allem die Adenomyose hat mir seit meiner ersten Periode starke Schmerzen bereitet. Und auch da wieder mein Kreislauf. Also ich werde regelmäßig ohnmächtig während meiner Periode, muss mich übergeben. Auch diese Dinge. Also ich nehme da auch starke Schmerzmittel. Und die Geburt, das war für mich so ein schönes Learning. Die Geburt war für mich die Bestätigung, dass ich bis zu meiner jetzigen Frauenärztin, die darauf spezialisiert ist, tatsächlich nie ernst genommen wurde in den Schmerzen. Und die ersten, ich würde fast sagen, die ersten 9 Stunden meiner Geburt, also ab Mitternacht gerechnet, waren wir eine klassische Periode. Und damit möchte ich den Wehenschmerz nicht kleinreden, gar nicht, sondern vielmehr den Periodenschmerz ein bisschen hervorheben. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass ich genau dadurch so ein großes Vertrauen in meinen Körper haben konnte, weil wir vorher darüber geredet haben, dass ich keine Ängste oder Sorgen hatte. Und die hatte ich auch eben während der Geburt nicht. Es ist total blöd gesagt, aber ich wusste, dass ich Unterleibsschmerzen schaffe. Und so war es auch während der Geburt. Und ich war die ganze Geburt über wie in Trance. Ich hatte so ein Gefühl noch nie, aber ich war wie in Trance. Ich habe fast die ganze Zeit meine Augen geschlossen und habe geatmet. Es ist so schön, drüber zu reden. Meine meistgesagten Wörter waren wow und spannend. Ich habe nur geatmet und diese beiden Wörter gesagt. Kurz vor dem Höhepunkt einer Wehe war es ein langgezogenes, dumpfes wow. Nach der Wehe war es ein spannend. Und so ging das die ganze Zeit. Und ich hatte zwischen den Wehen richtig tolle Pausen. Die haben mir unglaublich viel Kraft gegeben und ich konnte mich ausruhen. Ich habe nur die Frauen um mich gehört, also die Hebammenstudentin, meine Schwiegermutter, die mir gesagt haben, wie schön ich bin und dass ich aussehe wie eine Göttin. Das habe ich nur noch in meinen Ohren. Und die Hebammenstudentin und auch meine Schwiegermutter haben Fotos gemacht, für die ich jetzt im Nachhinein super dankbar bin. Und auf jedem Bild habe ich meine Augen geschlossen und ich lächle. Und es ist so schön zu sehen oder so erstaunlich zu sehen, welche Ruhe ich dabei ausstrahle. Deswegen bin ich so dankbar für diese schöne Erinnerung. Und während der Geburt wurde ich die ganze Zeit massiert. Mein Rücken wurde massiert und eingeölt. Mir wurden kalte Tücher in den Nacken gelegt. Mir wurde sogar mit kalten Tüchern zugewedelt. Ich hatte wirklich die Betreuung meines Lebens. Die Hebamme, die Studentin, meine Schwiegermutter, mein Mann. Ich wurde umsorgt, gestreichelt. Ich wurde gepflegt. Und das war so schön. Und ich war in einer Blase und war geborgen in dieser Blase. Und deswegen konnte ich auch so vertrauen, meine Augen geschlossen lassen und ja, ich war einfach geborgen. Ich glaube, ich belasse es dabei und genau. Einmal bin ich aufgewacht aus meiner Trance. Das war, als meine Fruchtblase geplatzt ist. Da war ich noch in der Badewanne. Das war während einer Presswehe und ich habe meine Augen aufgerissen und gefragt, was das war. Und alle haben es gehört. Also es war wirklich so ein dumpfes Geräusch auf jeden Fall. Ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Ich dachte irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Ich war auf jeden Fall erschrocken. Und lustigerweise war dieses Augenaufreißen und kurz abklären, was das war, das war genau der Moment und es war wirklich der erste Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich gerade ein Baby bekomme. Und ich wusste nämlich zu keinem Zeitpunkt, wie weit mein Muttermund geöffnet war. Ich wusste nicht, wie spät es ist. Ich wusste nicht, ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie lange ich schon da war. Und erst als mir meine Hebamme gesagt hat, als ich schon im Hirtenstand war, wenn du jetzt noch ein drittes Mal mitschiebst, also noch ein drittes Mal pressen, dann kommt mein Baby. Und das war so arg, weil ich trotz der Schmerzen, und es waren schon Schmerzen, wirklich, ich war völlig bereit, das noch ewig weiterzumachen. Und ich war richtig erschrocken, im guten Sinne, dass es jetzt soweit ist. Und es war auch wirklich so. Ich habe noch ein drittes Mal mitgeschoben und mein Baby kam als Ganzes raus und war einfach auf der Welt. Und genau, dann sind wir ins Bett und 20 Minuten später kam dann schon die Plazenta mit zwei Wehen. Also zweimal habe ich geweht und dann kam sie raus, auch als Ganzes. Und dann war es so, ich muss sagen, da verschwimmt es bei mir ein bisschen, weil ich einfach in meiner Babyblase drinnen war. Aber ich habe nach der Geburt etwas über einen Liter Blut verloren. Und wie gesagt, ich selbst habe das gar nicht mitbekommen oder nicht wirklich. Ich habe nur gemerkt, dass sich die Hebamme und die Hebammenstudentin intensiver miteinander abstimmen. Und ich habe seit der Geburt aber niemanden angeschaut, außer mein Baby. Und die Studentin hat dann auch mehrmals eine Druckmassage auf meinem Bauch durchgeführt, hat mir auch immer alles erklärt und gesagt, was sie macht und tut und warum. Für mich war das immer, hey, mach, tu, um eben Kontraktionen anzuregen, hat aber leider kaum geholfen. Und dann habe ich noch 2 oder 3 Infusionen angehängt bekommen mit so einem venenfördernden Mittel. Und da konnten sie dann auch ganz gut die Blutung stoppen. Und ja, ich muss dazu sagen, auch da wieder dieses komplette Vertrauen. Es war in keinem Moment beängstigend für mich. Ich wusste, die lösen das. Sie entscheiden jetzt, was zu tun ist. Es liegt in ihren Händen. Und ich bin jetzt für mein Baby da. Und so war es. Retrospektiv ist es natürlich ein bisschen beängstigend, muss ich zugeben. Aber mein Mann zum Beispiel, der hat die Situation ebenfalls als nicht traumatisch empfunden. Allerdings hat der deutlich aktiver wahrgenommen, was um uns herum passiert. Aber auch er sagt, die haben das perfekt gelöst.
Schön. Wie ging's mit dem Stillen und wie lange wart ihr noch im Geburtshaus, bevor ihr dann nach Hause gefahren seid?
Wir waren im Geburtshaus, also um circa 1 ist meine Tochter geboren. Aus dem Geburtshaus entlassen wurden wir um 18.30 Uhr. Bis dahin war es ein ganz schöner Weg, weil mein Kreislauf einfach wahnsinnig schwer oder schlecht war. Ich konnte noch nicht aufstehen, ich konnte auch nicht auf die Toilette gehen. Das war lange Arbeit. Und als ich dann um circa 18 Uhr ein paar Tröpfchen Urin lassen konnte, durfte ich dann gehen und bin direkt ins Wochenbett zu Hause gestartet. Genau, was war deine zweite Frage?
Zum Stillen.
Zum Stillen, ja, genau. Also eine ganz kleine Anekdote zum Stillen. Als ich bereits im Geburtshaus war, habe ich mir relativ zu Beginn schon alle Klamotten vom Leib gerissen. Ich wollte nur noch nackt sein. Und der Moment, als mein T-Shirt gefallen ist, gab es ein lautes Oh im Raum. 3 Frauen, allesamt Mütter, alle in der Geburtshilfe tätig, alle wussten, ich habe einen super Stillbusen, und gefolgt vom freudigen Lachen. Tatsächlich war es so, meine Tochter hat eine Dreiviertelstunde nach Geburt kräftig getrunken und hat nie ein Gramm Gewicht verloren tatsächlich. Also die war eine super Trinkerin. Mir selbst ging es nicht ganz so gut mit dem Stillen. Ich hatte wunde Brustwarzen. Es war sehr schmerzhaft und es hat einfach gedauert, bis es schmerzfrei möglich war. Und ich hatte aber ab Lebensmonat 3 meiner Tochter regelmäßige Brustentzündungen. Also in meiner fast 2-jährigen Stillreise waren es 10 Brustentzündungen und unzählige Milchstaus. Ich habe alles gemacht, was man tun kann. Stillberatung sowieso. Alles, was es gibt. Schlussendlich konnte ich nur, nur unter Anführungszeichen, das Lösen eines Milchstaus und Brustentzündungen heilen, perfektionieren. Genau, da war ich dann schon wirklich Profi. 3-mal ging es leider nicht ohne Antibiotika und die anderen Male habe ich mit 1000 Kilo Topfen, Badewanne ausstreichen und kühlen geschafft.
Oh wow, da habt ihr echt eine Reise durchgemacht. Um nochmal jetzt auch zum Wochenbett zurückzukommen. Du hast gesagt, dass es in den Stunden nach der Geburt der Kreislauf schwer war oder ja, wie sagt man, niedrig war, wahrscheinlich der Blutdruck, weil du ja auch recht viel Blut verloren hattest. Wie hast du das im Wochenbett gemanagt? Hast du besonders viel Fleisch gegessen, um deinen Eisenhaushalt wieder nach oben zu bekommen?
Ja, also das Wochenbett hat dementsprechend schwierig gestartet, eben weil mein Kreislauf sich sehr, sehr langsam erholt hat. Ich habe literweise Eisenblutsäfte getrunken und alles, was es dahingehend gibt. Ich esse kein Fleisch. Ich habe mich vor meiner Schwangerschaft tatsächlich 12 Jahre vegan ernährt, bin aber mit Beginn meiner Schwangerschaft vegetarisch geworden. Also fleischtechnisch habe ich nicht supplementiert, aber ich habe dann auch eine Blutabnahme gehabt, wo dieser Eisenstatus auch gecheckt wird und am Papier war er gut. Genau. Ich habe mich dann so ein bisschen aufgepäppelt und so nach etwa 2 Wochen, sage ich, ging es, dass ich dann wieder halbwegs stabil aufstehen konnte. Ja.
Wenn du sagst, am Papier war er gut, wie hat sich's für dich angefühlt?
Nicht gut. Nicht gut. Also man hat, oder ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Ja, ich war sehr blass, ich war schwach, ich war sehr müde, abgeschlagen. Also nicht so ein reines Müde, weil man ein Neugeborenes hat, sondern körperlich einfach eine ziemliche Erschöpfung da gewesen, genau.
Okay, wie lange hat das gedauert, bis sich das erholt hat?
Also ich sag 2 Wochen eben, bis ich wieder aufstehen konnte. Und dann waren es doch ein paar Wochen. Genau kann ich es nicht mehr sagen. Aber doch einige Wochen, bis ich mich wirklich wieder fit gefühlt habe oder bis kein Schwindelgefühl mehr da war. Ja.
Okay. Wie war es dann, als die Geschwisterkinder das neue Baby kennengelernt haben?
Das war schön. Also für mich, ich war noch nicht ganz bereit, mein Kind in fremde Hände zu geben. Das war für mich total schwer. Die Kinder waren auch die einzigen, die auf Besuch waren. Sonst habe ich, meinen ersten Besuch habe ich 3 Wochen nach Geburt erlaubt, als ich bereit war. Das heißt, für mich war es emotional schwierig. Rückblickend betrachtet war es total schön und die Fotos vom ersten Mal halten und so sind halt total schön und diese Freude war schon sehr schön.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, 3 Wochen erstmal will ich keinen Besuch? Hat das Umfeld das mitgetragen oder haben sie alle schon mit scharrenden Hufen vor der Tür gestanden?
Nee, das hätten sie sich nicht getraut. Da bin ich sehr klar. Da bin ich sehr klar in dem, was ich möchte. Und das wurde auch so angenommen.
Schön. Das heißt, du hast wirklich deine Bubble da beschützt und gehalten.
Ja, genau so ist es.
Du hattest vorhin angesprochen, dass du vielleicht später nochmal drauf zurückkommst, dass du dieses Netz an Support wirklich auch brauchtest. Magst du dazu noch was erzählen?
Genau. Angesichts der Zeit werde ich da einen kurzen Überblick schaffen. Es war so, dass wir in der 20. oder 21. Schwangerschaftswoche ein Organscreening hatten. Also klassisch nach Plan, glaube ich. Wir wurden dazu schon zu einem Spezialisten weitergeleitet, weil meine Frauenärztin ein komisches Gefühl hatte. Und es hat sich bestätigt. Mein Kind hat eine Nierenbeckenstauung gehabt. Das hat man schon beim Organscreening gesehen. Grundsätzlich ist das was, was öfter vorkommen kann. Das haben einige Kinder. Bei den meisten wächst sich's aus. Man soll es aber so ein bisschen im Blick haben. Turns out, bei meinem Kind hat sich's nicht ausgewachsen und es ist auch in der Schwangerschaft stetig schlechter geworden oder stärker, der Grad dieser Nierenbeckenstauung. Wir waren regelmäßig bei Ultraschallen, wir sind dann schon vorstellig geworden im Krankenhaus Linz, die sind da drauf spezialisiert, wurden auch darauf vorbereitet, dass es sich eben verschlechtern kann, wird, und eventuell auch eine Operation im Raum stehen wird. Und da das Ganze noch so ein bisschen unklar war, hatten wir eben diese regelmäßigen Kontrollen. Die letzte Kontrolle hatten wir dann 3 Wochen vor ET. Und da haben wir dann glücklicherweise auch das Okay bekommen, dass wir außerklinisch, dass ich außerklinisch gebären darf. Davor stand das nämlich in Frage, weil wenn diese Nierenbeckenstauung sich so weit verschlechtert hätte, hätten direkt nach Geburt Schritte eingeleitet werden müssen. Und dann wäre natürlich auch gut so eine außerklinische Geburt nicht in Frage gekommen. War aber nicht so. Wir haben es so ausgemacht gehabt, dass wir dann bis zu 3 Tage nach der Geburt einen Nierenultraschall machen müssen, um eben am Stand der Dinge zu sein und dann weitere Schritte einleiten zu können. Genau. Und so war es auch. 3 Tage nach Geburt waren wir dann beim Nierenultraschall. Und haben da eben dann leider auch die Nachricht bekommen, dass es auf den schlechtesten Grad sich verschlechtert hat und wir eben ab jetzt dann im Krankenhaus behandelt werden. Genau. Und wir konnten eine Operation bis zum 9. Lebensmonat rauszögern. Sie versuchen das immer so mindestens bis zum 1. Geburtstag rauszuzögern. Und ging sich nicht ganz aus und mit Monat 9 wurde mein Kind dann auf der Kinderurologie in Linz operiert. Genau so die ganz, ganz knappe Version von eigentlich ganz viel Inhalt.
Das war dann wahrscheinlich auch eine größere OP unter Vollnarkose?
Genau. Grundsätzlich wurde uns gesagt, circa 1,5 Stunden bei meinem Kind waren es fast 3, weil ich habe angemerkt, dass mein Kind immer viel getrunken hat und ich hatte ein gut gepolstertes Baby und die haben keinen Zugang legen können, weil sie einfach keine passende Stelle dafür gefunden haben und deswegen hat sich das leider so lange rausgezögert, diese OP, wie wir da später erfahren. Genau.
Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr emotional ist, als Eltern einfach sowas mit zu begleiten. Standpunkt heute, dein Kind ist jetzt 2 Jahre alt. Wie geht es damit?
Tatsächlich kann ich jetzt fertig mit. Wir haben eigentlich direkt zu ihrem 2. Geburtstag, also jetzt vor einem Monat, bei einer weiteren Kontrolle endlich nach 2 Jahren die Nachricht bekommen, dass eine Verbesserung eingetreten ist. Und dass die Operation Wirkung gezeigt hat. Ja, also es war ein langer Weg bis dahin, aber ja.
Schön, das freut mich zu hören und ist bestimmt auch spannend zu hören für Eltern, die gerade in der gleichen Situation sind, die vielleicht gerade diese Diagnose bekommen haben, Nierenbeckenstau. Und einfach um zu wissen, wie das Thema ausgehen kann, weitergehen kann.
Ja, vielleicht dazu möchte ich vielleicht noch sagen, ich habe aus der Situation oder aus den vielen Situationen für mich was ganz Schönes gelernt. Nämlich erstens, dass es wahnsinnig tolles medizinisches Personal gibt, eine tolle Infrastruktur. Ich bin jetzt in Österreich, in Deutschland ist es bestimmt auch so. Eine tolle Infrastruktur, die ihnen auffängt und vor allem auch begleitet auf diesem Weg. Das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich einfach dieses Netz hatte, die mich quasi an der Hand nehmen und sagen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Das hat geholfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Abschließend würde ich gerne noch wissen, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du in der Schwangerschaft dir diesen Raum gehalten hast, dass du nicht viel anderes über Geburt wissen wolltest und dann sofort nach der Geburt angefangen hast zu lesen, zu hören, alles rund um Geburt zu konsumieren. Hast du dann manchmal gedacht, ah, das hätte ich gerne vorher gewusst oder das hätte ich dann noch machen können? Wie ging es dir dann damit?
Ich glaube, dass es genauso richtig war. Ich habe wirklich alles konsumiert, alleine deinen Podcast in kürzester Zeit. Und interessanterweise, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht irgendwann eine zweite Geburt zu erleben, hätte ich vermutlich definitiv mehr Sorgen, dass dieses oder jenes eintreffen könnte. Ist nur meine Vorstellung, wie es ablaufen könnte. Also ich glaube, es war genau richtig. Was ich gerne früher gewusst hätte, oder mich vielleicht sogar mehr informieren hätte sollen können, ist bezüglich des Wochenbetts. Was Wochenbett wirklich bedeutet. Ich hatte jetzt nicht die total romantische Vorstellung davon, aber dennoch romantisiert, auf jeden Fall. Also vor allem, was es bedeutet, wenn man Blut verliert bei einer Schwangerschaft. Wie ist denn dann die Heilung? Was bedeutet eine Geburtsverletzung? Wie kann ich die behandeln? Ich war gut aufgehoben mit meiner Nachbetreuungshebamme, die mir da geholfen hat, aber trotzdem muss man dann gewisse Dinge im Wochenbett besorgen. Natürlich besorgt das dann mein Mann, aber trotzdem, dann muss man überlegen, was braucht man jetzt und was braucht man hierfür und dafür. Und das hätte ich gerne im Vorhinein gewusst, dass ich einfach alle möglichen Dinge schon parat habe. Ja.
Ja, zum einen die physischen Dinge, die man braucht, aber vielleicht auch einfach das Wissen, dass bestimmte Dinge auftreten können, können ja auch mental einfach helfen bei der Verarbeitung.
Auf jeden Fall, ja.
Liebe Theresa, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine Schwangerschafts- und Geburtsreise und Wochenbettsreise mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Geburtsgeschichte von Theresa. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehl ihn doch bitte weiter an Freunde und Verwandte. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast bitte in deiner Podcast-App. Dann werden dir ab sofort alle neuen Folgen direkt angezeigt. Und wenn du einen Moment Zeit hast, um den Podcast zu bewerten, dann wäre ich dir echt richtig dankbar dafür. Denn diese Bewertungen helfen mir einfach, dass ich in dem Ranking der Podcast-Apps höher rutsche und dass der Podcast so mehr Menschen angezeigt wird, die dann von diesen tollen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.